Guten Morgen, wie geht's euch? Es ist Sonntag, die Sonne scheint. Sonntag, ein Tag der Ruhe, ein Tag des Genusses. Etwas, wonach ich mich total sehne. Ich bin so irgendwie so total froh. Heute ist Sonntag, die nächsten Tage habe ich Urlaub. Und die letzten Wochen, die waren Monate, waren echt anstrengend bei der Arbeit. Viel auch versucht, hier in Gemeinde zu investieren, in der Familie ein, zwei Sachen am Start, die uns Kraft gekostet haben, immer wieder erkältet und krank. Und ich freue mich so auf Ruhe. Und dann habe ich etwas gelesen in einem Buch über emotional gesundes Leiten, über den Sabbat, über eine Tradition, die 3500 Jahre alt ist. So lange ist es ungefähr her, dass Mose einen Hammer und einen Meißel genommen hat und zwei Steintafeln sich zurechtgehauen hat und betend und fastend auf einen Berg gestiegen ist, den Horeb, und diese Gebote bekommen hat, die unter anderem enthielten, dass es einen Tag geben darf, an dem wir Gott zumuten dürfen, dass er es selber hinkriegt, die Welt zu regieren und uns mal einmal kurz ausruhen dürfen und den Abwasch stehen lassen dürfen, wenn wir möchten. Das ist doch mega, oder? Und in diesem Kapitel, da wurde etwas aus der Bibel zitiert, und wir sind ja gerade in unserem Bibelprojekt, heute sogar letzter Sonntag, Bibelprojekt. Ich frage jetzt nicht, wer bis zum Ende durchgehalten hat. Ich habe nicht bis zum Ende durchgehalten. Und deshalb gebe ich euch heute auch nicht die coole Zusammenfassung all dessen, was in den beiden Korintherbriefen steht, weil habe ich irgendwie leider nicht so ganz hingekriegt, das mitzuschneiden. Aber ich habe in diesem Buch gelesen über den Sabbat. Und in diesem Buch über den Sabbat, bevor ich jetzt zum Korintherbrief komme, zu unserem eigentlichen Text heute, wurde etwas zitiert aus dem Buch der Sprüche. Und ich weiß nicht, ob du deine Bibel dabei hast, gedruckt oder digital. Ich habe meine dabei, Neues Leben Übersetzung. Wenn du möchtest, ruf das auf deinem Handy, auf deinem Tablet. Wenn du möchtest, lehn dich auch einfach zurück und hör mir zu. Das ist das Buch der Sprüche, Kapitel 8. Sprüche 8. In Sprüche 8 stellt sich die Weisheit vor. Ich lese nicht das ganze Kapitel. Es beginnt mit: Hör zu, wenn die Weisheit ruft, sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Also die Weisheit stellt sich vor. Und ganz spannend in diesem Fall ist, dass die Weisheit offensichtlich eine Person ist. Die Weisheit stellt sich vor, und dann Kapitel 8 im Buch der Sprüche ab Vers 22. Der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, als erste Schöpfung, noch vor allem anderen. Ich wurde von ewigen Zeiten eingesetzt, vom Anfang an, noch bevor es die Erde gab. Und das fand ich mega, mega spannend. So, also wenn wir über die Schöpfung nachdenken, dann denken wir ja meistens irgendwie eben ganz an den Anfang der Bibel, ne, das erste Buch Mose, Genesis, und dann lesen wir so, wie Gott in 7 Tagen die Erde schafft und am 7. Tag ruht und das alles betrachtet und sich einfach freut an dem, was er da geschaffen hat und uns dadurch ein Vorbild gibt für den Sabbat. Aber noch bevor er überhaupt angefangen hat, die Erde zu schaffen, hat er offensichtlich die Weisheit geschaffen. Und dann geht es weiter, ich lasse ein bisschen was aus und mache weiter im Vers 29, im zweiten Teil. Als er das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Also das, was Gott gemacht hat, hat er nicht alleine gemacht, sondern das hat er zusammen mit der Weisheit gemacht, die eine Person ist. Ich war, und das finde ich mega, ich war seine Freude Tag für Tag meinen Seelen ist etwas nach. Und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Und jetzt kommt's, ich liebe diesen Vers. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Ich lese das nicht ohne Grund. Das Thema heute ist geistlicher Kampf. Und geistlicher Kampf, genauso wie Weisheit, das hat vom Begriff her, hat das so eine Schwere. Ich finde, vom Begriff her hat das so etwas Ernsthaftes. Und das ist es natürlich auch. Also wenn ich mir einen weisen Mann vorstelle, dann stelle ich mir ja meistens, ich habe daran gearbeitet bis heute übrigens, ich stelle mir meistens jemanden vor mit so einem Bart, der da so ernsthaft sitzt und von dem dann weise Worte ausgehen. Und wenn ich an geistlichen Kampf denke, dann denke ich an, naja, schon irgendwie Anstrengung und Schweiß und, naja, Vokabular, das aus der Kriegsführung natürlich kommt, ne? Ein Schwert, ein Schild, da kommen wir auch alles noch zu heute. Und ich finde es aber so spannend, dass wir eben vom Anfang der Erde, vom Anfang der Schöpfung her etwas berichtet bekommen, was praktisch doch noch da war, bevor Gott überhaupt darüber nachgedacht hat vielleicht. Oder Gott ist ja zeitlos, deshalb kann man das mit bevor nicht so richtig sagen. Aber bevor überhaupt irgendetwas entstanden ist, hat Gott die Weisheit geschaffen und Gott hat es genossen, dass die Weisheit da ist und die Weisheit hat ihn genossen und sie haben sich aneinander gefreut und die Weisheit, nachdem die Schöpfung da war, hat sich an den Menschen gefreut und die Weisheit spielte auf der Erde. Ist das nicht, ich finde das so ein mega Bild, so die Weisheit spielt und da ist Freude und das ist irgendwie das hat so was Leichtes. So. Also Spiel ist ja irgendwie auch so was ganz Faszinierendes, oder? Weil Spiel hat Regeln, Spiel hat auch irgendwie ein Ziel und trotzdem ist Spiel nicht so etwas Verbissenes, ist nicht so etwas, wo man so nur auf das Ziel fokussiert ist, so ganz ernsthaft und so fast verbissen oder so. Sondern es ist so, es hat so eine Leichtigkeit. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, am Anfang das herauszuarbeiten. Weil ich glaube, dass es das ist, was Gottes Art, ja, was Gottes Persönlichkeit beschreibt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum Gott überhaupt beschlossen hat, die Welt zu erschaffen. Also Gott ist ja in sich ein total erfülltes, ein total zufriedenes, ein total glückliches Wesen. Warum würde so jemand sagen, ich erschaffe die Welt, ich erschaffe Menschen? Total spannende Frage, oder? Und die einzige Antwort, die mir einfällt, die einzige Antwort, von der ich glaube, dass sie richtig ist, ist, dass Gott so voller Freude war, dass Gott so voller Liebe war, dass er so in sich erfüllt war, dass er gesagt hat, ich will das irgendwie teilen, ich will das irgendwie noch mehr haben davon und ich möchte noch mehr gegenüber haben, dass das da mit dabei ist. Und dann hat er gesagt, ich erschaffe die Weisheit, diese von Freude erfüllte, verspielte Person und mit ihr zusammen als Baumeister erschaffe ich die Welt und erschaffe ich den Menschen. Amen. Ist doch Wahnsinn, oder? Also das ist irgendwie so, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Bild heute bei uns behalten, wenn es darum geht, geistlich zu kämpfen. So, weil die Grundlage dessen, wer Gott ist und die Grundlage dessen, aus welchem Grund, egal was, egal wann, irgendwie tut, ist Erfülltheit, ist Freude, ist Liebe. Liebe, die sich interessiert, Liebe interessiert sich. Wenn ich eine Person liebe, dann interessiert mich, wie es ihr geht. Ich habe mich gefreut, heute Morgen zu hören, dass Lennart schon eine Sprachnachricht von meiner Frau bekommen hat. Ich war auch ein bisschen eifersüchtig, gebe ich zu. Aber eigentlich habe ich mich doch gefreut zu hören, dass es ihr gut geht. Und ich habe mich gerade auch gefreut zu hören, dass im Hintergrund Kindergeräusche war, weil ich weiß, darin geht sie auf. Das ist ihre Gabe, das ist ihre Berufung und da ist sie glücklich. Und ich bin auch glücklich zu Hause und habe ein paar Tage allein. Nicht falsch interpretieren jetzt. Und ich freue mich auf diese Tage. Warum? Weil ich ja nicht alleine bin. Vielleicht kommen wir, je nachdem, ich will ja auch eure Zeit nicht überstrapazieren, aber vielleicht kommen wir noch auf geistliche Übungen zu sprechen. Und eine zentrale geistliche Übung, die wir bei Jesus sehen, während seiner Zeit auf dieser Erde, ist Einsamkeit, ist Abgeschiedenheit. Und warum ist Einsamkeit, warum ist Abgeschiedenheit so eine zentrale geistliche Übung? Nicht, weil man sich da so schön langweilen kann, nicht, weil es für sich selbst so schön ist, mal allein zu sein, das ist es auch und das darf es auch sein, aber ich glaube, dass Jesus in dieser Einsamkeit, in dieser Abgeschiedenheit die Möglichkeit hatte, sich auf den Vater zu fokussieren und auf das zu fokussieren, was er, bevor er Mensch geworden ist, die ganze Zeit genossen hat, nämlich Freude und erfüllt sein und glücklich sein. Und das ist, wie gesagt, das Ziel Gottes mit der Schöpfung, das ist das Ziel Gottes mit dir und mit mir und das ist das Ziel der Weisheit, die Gott geschaffen hat, bevor er irgendetwas anderes geschaffen hat. Und es ist total spannend, wenn man jetzt weiterliest, hier in Sprüche 8, Neues Leben Übersetzung, ab Vers 32, da spricht die Weisheit jetzt die Menschen an und sie sagt, wer meinen Weg wählt, ist glücklich. Und dann Vers 34, glücklich ist, wer auf mich hört. Und Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben. Also Weisheit so als zentrale Person, sowohl in dem, wie Gott die Welt erschaffen hat, als auch in dem, wie wir glücklich werden, wie wir das Leben finden. Es lohnt sich also, nach Weisheit zu streben. Und dann Kapitel 9, Vers 10, ganz zentraler Vers, hast du vielleicht schon mal gehört. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also wenn du wissen willst, wo du anfangen sollst, wenn du nach Weisheit strebst, dann ist es die Ehrfurcht vor den Herrn. Zu erkennen, Gott ist durchaus eine Person, vor der man sich fürchten könnte. Müssen wir uns vor Gott fürchten? Nein, wir sind ja erlöst. Aber es ist durchaus eine Person, vor der man sich fürchten könnte, weil sie mächtig ist. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Also zu erkennen, wer Gott ist, macht uns schlau, macht uns weise. Und wie erkennen wir, wer Gott ist? Indem wir uns ihm ehrfurchtsvoll annähern, indem wir uns ihm unterordnen, indem wir bestrebt sind, ihm gehorsam zu sein. Was für einem Gott? Einem Gott der Freude, einem Gott des Erfülltseins, einem Gott der Liebe. Das ist so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind so Begriffe, wo ich oft Schwierigkeiten habe, das zusammenzubringen. So Kampf, Gehorsam, Freude, Liebe, wie passt das zusammen? Und das wäre so mein hehres Ziel heute, das irgendwie zu vermitteln, wenn es um das Thema geistlichen Kampf geht. Worum geht es Gott? Und was ist geistlicher Kampf? Und was bewirkt geistlicher Kampf? Und wir werden merken, dass das am Ende praktisch also ich hoffe, dass wir es merken werden, ich meine es gemerkt zu haben, dass es am Ende das Gleiche ist, dass sich das vereinigen lässt, dass sich das zusammenführen lässt. Freude, geliebt sein, lieben und kämpfen und gehorsam sein und sich unterordnen und Ehrfurcht vor Gott haben. Spannender Mix, oder? Irgendwie so. Also man denkt irgendwie so, man trennt das, aber es ist eins, es ist das Gleiche. Und ich hoffe, euch da irgendwie, also vielleicht wisst ihr das alles schon, vielleicht kennt ihr das alles schon, dann ist auch gut, aber euren Gesichtern entnehme ich eher, ihr denkt mit, das finde ich mega. So, und ich hoffe, dass wir da irgendwie zusammen hinkommen. So, also für mich ist das auch immer noch ein bisschen eine Herausforderung. So, jetzt eigentlicher Text für heute, 2. Korinther 10. 2. Korinther 10. Und da geht es ganz vorne los. Was ja viel als Thema so in den Korintherbriefen vorkommt, ist so, dass offensichtlich Paulus schon längere Zeit nicht mehr in Korinth war und dass andere große Lehrer, weise Menschen angefangen haben, so ein bisschen in Frage zu stellen, ob der Paulus wirklich alles so richtig gesagt hat und ob es wirklich so richtig ist, alles so zu machen und alles so zu befolgen, wie Paulus das gesagt hat. So, oder ob es nicht vielleicht noch einen noch besseren Weg gibt und ob es nicht vielleicht, also die Menschen, die das so von behauptet haben, ob die nicht vielleicht eigentlich die Weiseren waren und ob man denen nicht vielleicht lieber folgen sollte und was die so sagen. Und jedenfalls geht das jetzt so los hier, 2. Korinther 10. Nun habe ich, Paulus, noch eine Bitte an euch. Und ich bitte euch genauso sanft und freundlich, wie Christus selbst es tun würde. Und ich weiß nicht, wenn du das liest oder hörst, so, ich bitte euch genauso sanft und freundlich, wie Christus selbst es tun würde, dann erinnert mich das total an eine Aussage von Jesus in Matthäus 11, Vers 28. Wollt ihr mal ganz kurz, wenn wir einmal, heute ist ja Bibelprojekt, blättern wir einmal kurz, Matthäus 11, Vers 28. Was geht eigentlich schneller, in der Bibel-App eingeben oder blättern? Max ist schneller, aber du bist auch ein Digital Native, mein Freund. Dein Handy hat das schon aufgeschlagen, wenn ich es nur gesagt habe. So, Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, das bin ich, und schwere Lasten tragt, das bin auch ich, aber du sicher auch. Ich will euch Ruhe schenken. Und dann irgendwie total widersprüchlich, oder? Nehmt mein Joch auf euch, also etwas auf sich nehmen. Ich will euch lehren und dann, denn ich bin demütig und freundlich. Also praktisch die gleichen Begriffe, der gleiche Ton, die gleiche Art der Ansprache in 2. Korinther 10. Paulus wendet sich an die Korinther und hier Jesus wendet sich an die Leute, die ihm gerade zuhören. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Zweimal sagt er das. Er sagt zweimal, ich möchte, dass ihr zur Ruhe kommt. Ich möchte, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und das ist praktisch wieder dieses Thema. So, es ist richtig, sich Gott unterzuordnen. Es ist richtig, Gott gehorsam zu sein. Es ist richtig, sage ich mal, die Aufgabe, die Gott uns gibt, die Berufung, die Gott uns gibt, anzunehmen. Aber das, was daraus resultiert, ist nicht belastet sein, es ist nicht beschwert sein, es ist Ruhe finden. Und der es uns auflegt, ist kein harter Herrscher, es ist niemand, der uns mit der Peitsche antreibt, sondern er sagt, ich gebe dir etwas, was genau zu dir passt. Und ich bin jemand, der ist freundlich und ich bin jemand, der ist demütig. Und das hat Paulus auch für sich in Anspruch genommen. Er sagt, ich will, wenn es jetzt, geht es gleich ja um Kampf, ich will nicht hier der große Kriegsherr sein. Ich will nicht der sein, der alle zur Rede stellt oder der es euch schwer macht oder so, sondern ich möchte gerne freundlich mit euch umgehen und ich möchte gerne sanft mit euch umgehen. So wie Christus selbst es tun würde. Einige von euch behaupten, ich lese jetzt weiter in 2. Korinther 10, Vers 1. Einige von euch behaupten, ich sei nur in meinen Briefen mutig, bei euch aber schüchtern und ängstlich. Ich hoffe zwar, es wird nicht nötig sein, doch wenn ich komme, muss ich möglicherweise denen entschlossen entgegentreten, die uns unterstellen, wir handelten aus rein menschlichen Beweggründen. Letztlich waren es ja die anderen, die aus rein menschlichen Beweggründen gehandelt haben, die sich vielleicht bereichern wollten, die vielleicht bestaunt werden wollten, die vielleicht Macht ausüben wollten in dieser Gemeinde. Paulus nicht, der legt Wert darauf, dass er genau deshalb so zurückhaltend, ja ängstlich, schüchtern aufgetreten, dass er genau deshalb keine Spenden angenommen hat, um eben nicht in diesen Ruf zu kommen. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Also jetzt kommen wir hier so in dieses Vokabular der Kriegsführung. Mächtige Waffen Gottes, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Und dann sind wir wieder beim Anfang. So, also Gott zu erkennen ist der Anfang aller Weisheit. Und geht noch weiter. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Also Gott zu erkennen, dass er ehrfurchtgebietend ist und Christus zu gehorchen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel geistlicher Kampfführung. Warum? Damit da Freude ist. Damit da Anschluss ist zur Liebe. Damit wir zur Ruhe kommen. Mega spannender Gedanke, oder? Also ich erwische mich immer wieder, dass ich so schon weiß, ich bin errettet, schon weiß, ich bin erlöst so. Aber jetzt will ich was für Gott tun und jetzt muss ich was für Gott tun und jetzt arbeite ich so richtig für Gott. Aber ich hoffe aufzeigen zu können und keine Angst, ich will euch nicht mehr lange aufhalten, aber ich hoffe aufzeigen zu können, dass das nicht Gottes Weg ist, dass das nicht Gottes Plan ist. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, als ich das gelesen habe, und ich fand es gar nicht so leicht, dahinter zu kommen, was sind denn die Waffen Gottes? Was ist denn das, womit Paulus sagt, wenn er kommt, dann hofft er das nicht anwenden zu müssen, aber er hofft, wenn es sein muss, dann will er sie benutzen, um menschliche Gedankengebäude, um hochtrabende Argumentationen zu zerstören, damit da Erkenntnis Gottes ist und Gehorsam von Christus. Und er beschreibt das hier nicht an dieser Stelle. Also wir finden das nicht im Korintherbrief, wovon er redet. Aber wir finden Anklänge daran, zumindest an geistliche Kriegsführung, in anderen Briefen von Paulus. Das bekannteste ist sicherlich Epheser 6 ab Vers 10, die Waffenrüstung Gottes. Kennt ihr, oder? Epheser 6, Vers 10, wollen wir einmal kurz auch einmal hincruisen in unserer Bibel. Max ist schon da, ich blätter noch ein bisschen. Ganz am Schluss, noch ein Wort zum Schluss. Epheser 6, Vers 10. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Oder ältere Übersetzung, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und Ähnliches finden wir im 1. Thessalonicher Brief, 5. Kapitel, wo auch, sage ich mal, so eine Kurzform dieser Waffenrüstung Gottes beschrieben wird. Hier geht es ja dann weiter, ne, dass wir praktisch verschiedene Dinge anziehen sollen. Und deshalb ist diese Formulierung in dem Herrn eben auch die korrektere. So, also es geht darum, etwas anzuziehen. Ne? Einen Gürtel der Wahrheit heißt es da, einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Auch etwas in die Hand zu nehmen, ein Schild des Glaubens. Und wieder etwas anzuziehen, den Helm des Heils und beschut zu sein an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Und zuletzt auch noch ein Schwert zu nehmen, das Wort Gottes als Schwert des Geistes. Und ganz spannend ist es jetzt, es gibt noch eine dritte Stelle und die habe ich euch mal aus anderen Übersetzungen ausklamüsert, damit es noch genauer ist sozusagen, darf ich euch einmal bitten, die Präsentation zu zeigen, Jungs. Ich brauche euch, weil ich habe es sonst nirgends stehen. Da ist es, perfekt. Also, das ist jetzt aus dem Römerbrief, 13. Kapitel, und das ELB steht für Elberfelder Übersetzung. Also da heißt es dann, und das ist ganz spannend, also erstmal etwas abzulegen, nicht etwas anzuziehen, sondern etwas abzulegen. Und zwar die Werke der Finsternis abzulegen und anständig zu wandeln wie am Tag. Also das Weltbild der damaligen Zeit, der Antike, war offensichtlich relativ klar. Nachts hat man sich betrunken und andere wilde Dinge getrieben und tagsüber war man anständig. So. Und wir sind natürlich immer anständig, das heißt, den Teil müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr angucken. Also die Werke der Finsternis ablegen und anständig wandeln wie am Tag. Und dann, nächster Schritt, die Waffen des Lichts anziehen, und das sind die eben beschriebenen. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Mega, oder? Also das fand ich irgendwie so krass. Und dann sind wir wieder bei Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da schließt sich sozusagen der Kreis. Okay, und dann weiter. Und jetzt kommen wir sozusagen bei unserem Ritt durch die Waffen, mit denen geistlich gekämpft wird, auf die beiden Seiten des Pferdes, von denen man runterfallen kann und gegen die Paulus sich wendet in den Korintherbriefen. Und die eine Seite ist eben, und das steht hier, sich nicht von den irdischen Bedürfnissen in einem solchen Maß bestimmen zu lassen, dass die Begierde wieder die Oberhand gewinnt. Also offensichtlich waren in Korinth Menschen zum Glauben gekommen, deren Vergangenheit, oder nee, in Rom Menschen zum Glauben gekommen, die in Vergangenheit sich so von ihren irdischen Bedürfnissen haben bestimmen lassen, dass die Begierden die Oberhand gewonnen haben. Was bedeutet das? Ich nenne mal zwei, drei ganz einfache Beispiele. Also ein irdisches Bedürfnis wäre zum Beispiel Essen, oder? Das ist ein sehr irdisches Bedürfnis. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich dachte, ich habe Hunger. Was habe ich gemacht? Ich habe etwas gegessen. Und das ist in Ordnung, das ist okay. Das gehört nicht nur zum Sabbat, aber auch zum Sabbat, dass man mit Freude zu sich nimmt, was Gott einem geschenkt hat. Aber was ist die Seite vom Pferd, wo man runterfallen kann? Naja, Völlerei. Essen, um irgendwie ständig dieses gute Gefühl des Sattseins zu haben. Und das schadet, das wissen wir alle. So, das ist, ja, brauche ich nicht weiter drüber reden. Und so können wir jetzt noch weitere Bedürfnisse durchgehen, das Bedürfnis zum Beispiel nach Nähe und Intimität, das in sexueller Ausschweifung enden kann zum Beispiel, oder das Bedürfnis nach Freude, was zum Beispiel total okay ist, auch mal ein Glas Wein zu trinken und sich daran zu freuen, dass es ein schöner Abend ist und dass dieser Alkohol einen so ein bisschen, sag ich mal, euphorischer macht. Aber was kann passieren? Naja, nur noch trinken, weil man ständig diesem Bedürfnis nachjagt. So, und dann ist es eben kein Bedürfnis mehr, das legitim ist, aus Gottes Gnade zu stillen, sondern dann gewinnt die Begierde Oberhand. So, das ist das, wovon Paulus hier schreibt. Und dann, nächste. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und mir geht es jetzt vor allem um die letzten Worte, die Erfüllung des Gesetzes. Denn das ist die andere Seite, von der die Menschen in Rom und auch in Korinth vom Pferd herunterfallen konnten. Und das ist auch etwas, wo eben bestimmte Lehrer aufgestanden sind in diesen Städten und gesagt haben, Mensch, das ist ja toll, ihr seid jetzt Christen. Und jetzt noch diese und diese Regel. Und dann seid ihr wirklich gut. Dann seid ihr so die Obermacker. So. Dann ist es richtig. Und wir sind es übrigens schon. So, das sind die beiden Seiten, die man vom Pferd runterfallen kann. Aber das eigentliche Pferd, das, wo geritten werden sollte, ist, sich in Jesus zu kleiden, sich in der Waffenrüstung Gottes zu kleiden, in seiner Macht und Stärke unterwegs zu sein. Und das Zentrale, was Gott ausmacht, ist die Liebe. Und zwar erstmal die Liebe, die er zu uns hat. Die Liebe, die sich für uns interessiert. Die Liebe, die sagt, wow, mit dem verbringe ich richtig gerne Zeit. Den mag ich. Und in dem sehe ich etwas, das sieht er vielleicht selber noch nicht. Aber das will ich mit dir verfolgen. Ich möchte, dass du aufblühst. Aber was braucht man, um aufzublühen? Wir haben gerade einen Baum gepflanzt, der kam in einen Topf. Ein Baum braucht Wurzeln. Und diese Wurzeln müssen anwachsen in der Erde. Deshalb stelle ich mich jetzt jeden Tag mit dem Gartenschlauch hin und wässere ihn. Und die Wurzeln, das ist die Liebe Gottes zu dir und zu mir. Und das, und damit will ich dann auch zum Schluss kommen, ist das, was wir wieder in den Korintherbriefen finden, oder? Das ist 1. Korinther 13. Und vielleicht schlagen wir es nochmal einmal auf. Vielleicht gelingt es mir, da auch noch was zu zeigen. 1. Korinther 13. Max? Da. Sehr gut. Paulus fängt so an. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Ziemlich krass geht Paulus hier ins Gericht. Und auch hier gibt es eine Anlehnung, sorry, ich liebe die Bibel, auch hier gibt es eine Anlehnung an etwas, was Jesus gesagt hat. Und das ist noch ziemlich krass. Das müssen wir uns noch kurz angucken. Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 21. Fast letzte Bibelstelle. Matthäus 7, Vers 21. Max ist schon da, ja. Matthäus, Vers. Mann. Matthäus 7, Vers 21. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Menschen, die weissagen, Menschen, die vielleicht heilen, Menschen, die Wunder vollbringen, Menschen, die mega weise sind. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie im Himmel, ins Himmelreich kommen. So krass ist das. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Worin gehorchen? In der Liebe zu sein, sich lieben zu lassen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot, Klammer auf, der Liebe, Klammer zu, die als erstes ist, mich lieben zu lassen, den Christus anzuziehen, die Freude Gottes in mich aufzunehmen, den Blick Gottes für mich zu bekommen, der sagt, wow, ich sehe etwas in dir, ich möchte, dass du aufblühst, ich möchte, dass etwas Schönes von dir ausgeht, weil ich dich liebe. Ich komme zum Schluss. 1. Korinther 13, die letzten Verse. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Und vorher heißt es, dass die Erkenntnis irgendwann aufhört. Aber bis dahin ist es mega wichtig zu erkennen. Es ist mega wichtig zu erkennen, dass wir Geliebte Gottes sind. Das ist mega wichtig zu erkennen, dass Gott ein Gott ist, der es mag, verspielt zu sein, der es mag, zuzuschauen, wenn gespielt wird, dass Gott ein Gott ist, der als allererstes die Weisheit geschaffen hat, die auf der Erde und vor ihm gespielt hat und ihre Freude hatte an den Menschen. Gott hat Freude an dir und an mir. Und das ist das letztlich, worauf Paulus hinaus wollte, als er gesagt hat, wenn es sein muss, dann werde ich mich entschieden Menschen entgegenstellen, die etwas anderes sagen als genau das, dass ihr geliebt seid und dass Gott möchte, dass ihr ihn anzieht, dass er möchte, dass ihr ihm erlaubt, euch in sich aufzunehmen, in die Zufriedenheit, in die Erfülltheit, in das Glück, das Gott in sich selbst hat und ist. Darauf will Paulus hinaus. Dafür will Paulus kämpfen. Dafür nennt er die Korinther seine Kinder. Er sagt, ich war als Erster bei euch. Ich habe euch das Evangelium gebracht, die gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Glaube, Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, dass Gott mächtig ist, dass er es gut mit mir meint. Hoffnung darauf, dass diese Welt mit all ihren Herausforderungen, mit all dem Leid einmal zu Ende gehen wird, aber wir in eine bessere Welt aufgenommen werden. Und Liebe, die Gott immer war, die von Anfang an da war und die immer die treibende Kraft Gottes sein wird, weil er die Liebe ist. 1. Johannesbrief. Und das ist das, was Paulus möchte, wenn er darüber spricht, dass wir Christus erkennen sollen. Und das ist das, worüber Paulus spricht, wenn er sagt, er möchte, dass wir Christus gehorsam sind. Er möchte, dass wir ihn anziehen. Er möchte, dass wir unsere ganze Hoffnung vertrauensvoll auf seine Liebe setzen, nach Weisheit streben und seine Freude erfahren. Amen.